Man wurde von allen belächelt, wenn nicht gar lauthals ausgelacht. Als wir mit Sonnen angefangen haben, da war die Ära des Old Solar. Und alle haben gesagt, hä, was wollt ihr denn mit so speichern? Wer will denn seinen Strom selber verbrauchen? Wir haben, glaube ich, auch das Thema Flexibilität als erste gedacht mit der Sonnen-Community, einem großen virtuellen Kraftwerk. Ich glaube, es liegt so ein bisschen an diesem Perfektionismus, den man auch hat, ne? Wo man erst mit Lösungen kommen will, die schon 120% fertig und ausgereift sind. Vor allen Dingen der falsche Weg, wenn man in einem innovativen Bereich unterwegs ist, immer zu warten, dass die Lösung vom Himmel fällt und einem die auf dem Silbertablett serviert wird. Ich wünsche mir, dass die Politik uns Unternehmer einfach machen lässt. Und wenn man die Bremse hat und die Schieber, dann müssen die Schieber sich durchsetzen, damit die Bremser sich trotzdem verändern müssen. Ich kenne es so, dass man so der belächelte Öko ist. Was immer noch Sinn macht im Eigenheimbereich, eine Solaranlage, ein Speicher, eine Wärmepumpe, ein EV-Charger und so weiter. Wie ein Mini-Wunder. Das rechnet sich halt mittlerweile, ne?
Die Erneuerbaren mit Wind und Sonne haben eine Komplexität, nämlich die Volatilität. Mutter Natur entscheidet, wann die Sonne scheint, wann der Wind weht. Das heißt, wir brauchen nicht nur Steuerung, sondern auch große Speicherkapazitäten, damit wir eben nicht irgendwann einfach alle im Dunkeln sitzen. Es gibt eine Person, einen Experten, der schon lange das Thema Flexibilität, aber vor allem auch Batterien treibt, nämlich bei vielen Jahren Christoph Ostermann bei Sonnen. Jetzt zuletzt auch noch mit einer Gründung wieder im Flexibilitätsbereich. 1,5 Grad unterstützt du von Stunde 1. Ich freue mich, dass du als Experte hier heute bist und mit uns einsteigst in das Thema, warum braucht es Megabatterien, viel Speicherkapazität, damit wir wirklich alle von Wind und Sonne leben können. Erstmal großartig, dass du da bist. Ich freue mich, mit dir zu diskutieren, nicht nur zu dem Thema Batterie, sondern vor allem auch grundsätzlich über die Veränderungen der Energiebranche und vielleicht auch die eine oder andere Forderung, die wir heute stellen in Richtung Politik, Unternehmen, aber auch Bürger und Bürgerinnen. Und Christoph, bevor wir einsteigen und tief reingehen in die Thematik, fragen wir jeden Gast, nachdem ich erstmal dich herzlich willkommen heiße hier.
Vielen Dank, dass ich da sein darf.
Genau. Jeden Gast fragen wir, wenn es um New Energy geht. Was ist deine Energiequelle? Wie lädst du so richtig auf, damit du eben seit vielen Jahrzehnten diese Branche zum Wandeln treibst?
Meine Energiequelle sind meine vier Kinder. Ich habe die ganze Bandbreite von 21 bis 2,5. Und das fällt interessanterweise auch damit zusammen, seitdem ich in der erneuerbaren Energiebranche tätig bin. Nämlich seit 2002, wo kurz bevor meine älteste Tochter geboren wurde. Und ich finde, dass das eine ganz schöne Überleitung eigentlich ist, weil das auch eine meiner Energiequellen ist, für ein Thema aktiv sein zu dürfen. Ich betrachte das auch als großes Privileg, wo man wirklich mit helfen kann, sich mit einbringen kann, die Welt ein bisschen besser zu machen. Und das macht man ja nicht zuletzt auch, insbesondere in meinem Alter, für seine Kinder.
Schön. Das heißt, die Vision war irgendwie auch schon immer angetrieben, so ein bisschen mit einer Ideologie und mit dem Gedanken, ich mache was für die Generation nach mir.
Ich glaube, das muss man ganz klar so sehen, ne? Weil ich bin ja seit 2002 im Bereich erneuerbare Energien, ne? Und damals musste man wirklich Überzeugungstäter sein, sonst hätten wir es nicht gemacht. Man wurde von allen belächelt, wenn nicht gar lauthals ausgelacht. Und wenn man da nicht tief im Glauben stand, dann hätte man es nicht gemacht. Und ich glaube, deswegen kann ich sagen, ja, ich bin Überzeugungstäter und bin auch seitdem noch immer steil am Seil mit dabei.
Großartig. Und Überzeugungstäter vor allem mit großen Visionen. Jetzt bist du gerade aktiv an einem Bau einer Megabatterie im Allgäu. Kannst du uns mal mitnehmen, wieso baut man dort im Allgäu eine Megabatterie und will damit irgendwie mehrere Tausende von Haushalten ausstatten nächstes Jahr schon?
Das ist eine sehr gute Frage. Werde gleich direkt auf die Frage antworten. Vielleicht möchte ich gerne noch kurz eins vorweg schicken. Die Megabatterie im Allgäu ist die erste Batterie, die wir machen. Und die ist, man könnte jetzt argumentieren, zufällig im Allgäu. Aber ist sie natürlich nicht, weil ich bin ja im Allgäu und meine neue Firma auch. Und deswegen ist das erste Projekt, was wir machen, vor der Haustür. Aber ich glaube, wichtig ist zu verstehen, dass wir mittlerweile 1,8 Gigawatt in der Planung haben. Und die Batteriespeicher, die wir in Planung haben, sind in ganz Deutschland. Und das erste Projekt, was man jetzt in der Presse verfolgen konnte, war halt im Allgäu. Machen wir auch zusammen mit dem lokalen Netzbetreiber bzw. Energieversorger, mit den Allgäuer Überlandwerken. Und das hat sich gerade angeboten. Und warum macht man Großspeicher? Naja, man macht Großspeicher, weil Großspeicher maßgeblich dazu beitragen, den großen Nachteil der erneuerbaren Energien zu mitigieren, weil ich habe ja von Anfang an, wie du das in der Einleitung ja völlig richtig gesagt hast, Mutter Natur lässt halt manchmal den Wind wehen und die Sonne scheinen, aber halt nicht immer dann, wenn wir Strom brauchen. Und vor allen Dingen ist diese Stromproduktion volatil. Das heißt, man kann sich vorstellen, die geht immer rauf und runter, so bildhaft gesprochen. Ne? Und jetzt ist in der Zwischenzeit ja noch was anderes dazugekommen. Die Angebotsseite flattert rauf runter, die Nachfrageseite mittlerweile aber auch. Ne? Weil mittlerweile fahren ganz viele Leute mit Strom, mit elektrischen Fahrzeugen, heizen ganz viele Leute mit Strom, zum Beispiel mit Wärmepumpe. All das gab es ja vor 20 Jahren noch nicht so. Ne? Und jetzt habe ich das Problem so ein bisschen, ne? Dass beide Seiten, also die Angebotsseite und die Nachfrageseite nach Strom, eigentlich permanent rauf und runter gehen. Ne? Die flattern hin und her. Ne? Und auf gut bayerisch würde man jetzt sagen, der Depp in der Mitte, ja, ist der Netzbetreiber. Also der muss versuchen, trotz dieser großen Volatilität auf beiden Seiten, sein Netz stabil zu halten. Und deswegen braucht es ganz dringend da jetzt Lösungen. Und wenn man über die Netzebene spricht, begegnet man diesen Lösungen am besten mit Großspeichern.
Mhm. Mit Großspeichern, da bist du jetzt aktiv. Jetzt hast du vorher bei Sonnen ja vor allem auch Speicher zu Hause im Keller oder im Haushaltsraum vorangetrieben mit der großen Vision. Und ihr wart die Ersten, die auch gesagt haben, wir vernetzen die alle zu einem großen Schwarmspeicher. Du bist aber eher übers Haus gekommen. Warum jetzt die Großbatterie im Allgäu oder wie gehört das auch zusammen?
Ich glaube, es gehört so zusammen, dass wir ja in der Tat das Thema Heimspeicher, man könnte jetzt sagen, erfunden haben, aber wir waren sicherlich einer der Pioniere. Man könnte jetzt auch sagen, unser Timing war ein bisschen schlecht, wir waren eigentlich zu früh dran, ne? Weil wir Heimspeicher gebracht haben zu einer Zeit, als das Konzept Eigenverbrauch noch gar nicht bekannt war. Ne? Da hat sich ein Privathaushalt eine Solaranlage aufs Dach gemacht, um schöne Einspeisetarife zu bekommen, für 20 Jahre garantiert. Und kein Mensch hat sich damals Gedanken gemacht, ob das fürs Stromnetz gut ist, wenn das jeder macht, ne?
Ja.
Weil die ja alle zur gleichen Zeit einspeisen, ne? Weil wenn die Sonne scheint, dann speisen sie alle ein und wenn sie nicht scheint, dann halt nicht, ne?
Genau, das ist das, was wir genau Old Solar nennen, noch losgelöst, genau. Und eben auch noch nicht weitergedacht.
Das ist absolut Old Solar und als wir mit Sonnen angefangen haben, da war die Ära des Old Solar und alle haben gesagt, hä, was wollt ihr denn mit so einem Speicher? Wer will denn seinen Strom selber verbrauchen? Macht wirtschaftlich ja gar keinen Sinn, weil der Feed-in-Tarif, die Einspeisevergütung, war höher als die Stromkosten aus dem Netz, von deinem Energieversorger. Und deswegen gab es da eine Lücke von ungefähr 10 Cent. Also man hat, wenn man Eigenverbrauch gemacht hat, 10 Cent pro Kilowattstunde verloren. Also es war eigentlich sinnbefreit. Ne? So, und dann kamen wir mit den Heimspeichern um die Ecke, haben gesagt, ja, das ist im Moment wirtschaftlich noch sinnbefreit, stimmt. Aber es ist für das Energiesystem ganz und gar nicht sinnbefreit, weil einen Einspeisetarif zu fördern für immer, ne, das wird nicht passieren, weil es macht gar keinen Sinn, halten die Netze nicht aus und ist wirtschaftlicher Quatsch. Und deswegen brauchen wir einen Speicher und deswegen entwickeln wir jetzt mal einen und bringen den halt einfach mal. Und das Schöne ist ja, in Deutschland gibt es auch Menschen, die das verstehen und die sich das auch leisten können, mal was zu machen, was wirtschaftlich nicht ganz vernünftig ist, wenn man aber dafür beiträgt, das Energiesystem zu stabilisieren und neu auszurichten. Und deswegen hat es eigentlich ganz gut geklappt. Und ja, wir haben das Thema Heimspeicher revolutioniert, haben, glaube ich, auch das Thema Flexibilität als erste gedacht mit der Sonnencommunity, einem großen virtuellen Kraftwerk, wo wir Tausende und Zehntausende dieser Heimspeicher miteinander vernetzt haben und damals schon dafür gesorgt haben, dass wir dem Netz Flexibilität geben. Und jetzt ist das Speicherthema halt mittlerweile 15 Jahre später, so ein bisschen gelöst. Ne? Jetzt gibt es viele, die das können und die das auch gut können, muss man ganz ehrlich sagen. Deswegen habe ich mir gedacht, ziehe ich mal ein Häuschen weiter.
Und mach eine Megabatterie.
Mach mal eine Megabatterie und guck mal, was der nächste Bottleneck ist für die Energiewende. Und ich glaube, der ist genau da und deswegen mache ich das jetzt.
Wieso glaubst du, dass das jetzt der nächste Schritt und eine Erweiterung ist? Du hast ja vorhin auch gesagt, das spielt eher alles zusammen, Homespeicher und jetzt eben die Megabatterie. Wie spielt das zusammen? Warum braucht's die noch on top und wie arbeitet die dann mit den Netzen zusammen?
Ich glaube, dass wie immer im Leben gibt's ja nicht die eine Lösung und die eine Wahrheit, sondern es ist immer ein Orchester an verschiedenen Tönen, die zusammenkommen, damit es zur Symphonie wird, ne? Und deswegen besteht die Lösung immer aus vielen einzelnen Mosaiksteinen. Und am Anfang stand aus meiner Sicht einfach der Speicher, weil man damit dem Haushalt die Gelegenheit gegeben hat, die Energiewende in die eigene Hand zu nehmen und eben nicht nur zu jammern und zu warten, dass die Politik was macht und dass die Wirtschaft was macht. Jeder hat damit die Technologie bekommen, um sagen zu können, ich will jetzt einfach autark werden, in Anführungszeichen, ne? Will mich unabhängig machen, will meinen eigenen Sonnenstrom selber verbrauchen. Das ist ja heute auch wirtschaftlich, das ist ja das Schöne dran. Da sind wir ja mittlerweile schon lange. Das ist toll. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass die Großspeicher das ersetzen. Nein, die ergänzen das nur. Wir sind jetzt halt in der Phase, wo viele schon einen Heimspeicher haben, obwohl es da auch noch sehr viel Potenzial gibt. Aber wenn man jetzt ein Einfamilienhaus autark macht und das Netz entlastet über diesen einen Verbraucher, dann hat man ja das Thema der Industrie noch nicht gelöst und auch noch nicht das Thema der verstopften Netze, wenn man so will, ne? Und da braucht man dann auch größere Lösungen. Und die größeren Lösungen sind die Großspeicher, die eigentlich nur ein weiteres Mosaiksteinchen sind, das zum Gesamtbild beiträgt.
Ja, wenn du verstopfte Netze sagst, hol mal die Zuhörenden mit ab. Was sind verstopfte Netze? Was kann ich mir da als Verbraucher, Verbraucherin vorstellen?
Da gibt's verschiedene Sachen, die man sich darunter vorstellen kann. Man könnte sich zum Beispiel darunter vorstellen, dass man einen Tag hat, der sehr sonnig ist und sehr windig zugleich. Ja, die Windparks brummen alle, aber man hat einfach zu viel Strom. Also man hat zu viel Strom und muss Windparks, obwohl sie, also zum Beispiel jetzt Windparks, ne, aber muss zum Beispiel ein Windpark, obwohl er Strom generiert, muss man aus dem Wind drehen und anhalten, aber trotzdem dem Betreiber die Einspeisevergütung bezahlen. Und da fängt's an, also widersinnig zu werden, ne, weil man bürdet den Stromverbrauchern und der Volkswirtschaft Kosten auf für etwas, was man gar nicht als Leistung beziehen möchte. Und das ist ein Beispiel für ein verstopftes Netz, weil man einfach zu viel Strom hat. Da gibt es noch regional vielleicht Unterschiede, zum Beispiel eine starke Windproduktion im Norden, während die Industrie im Süden sitzt. Und die Frage ist, wie kriege ich das Zeug jetzt, also den Strom, platt gesagt, ne, wie kriege ich den von Offshore Nordsee nach Stuttgart ins Werk von Mercedes oder so, ne? So, und da gibt's auch Verstopfungen, ne, weil das Netz hat eine Kapazität, kann man sich vorstellen wie eine Pipe, ja, wie ein Rohr, und da kann man eben nur eine gewisse Menge durchschieben, und wenn die Netze nicht stark genug sind, dann kann ich halt nichts durchschieben und dann habe ich zwar Strom, aber nicht da, wo ich ihn brauche.
Und wir lesen ja gerade immer mehr auch genau die Schlagzeilen mit sitzen wir bald allem Dunkeln, dann brechen uns die Netze zusammen, weil wir zu viel drin haben. Deswegen vielen Dank auch für die Herleitung bei dir zum Thema Megabatterie, warum das so wichtig ist, im Gesamtökosystem zu denken. Jetzt ist ja bestimmt nicht immer nur alles rosig darum gerade auf deinem Weg. Also wo siehst du vielleicht auch Stolpersteine, Probleme gerade bei dem ganzen Ausbau und Wirken oder Integrieren von Megabatterien?
Ich glaube, dass die Herausforderung darin liegt, die richtigen Standorte zu finden dafür. Ne?
Was ist ein richtiger Standort?
Naja, also ein richtiger Standort ist ein Standort, wo man mit einer Batterie, die für diesen Standort passend ausgerichtet ist, sowohl von der Leistung wie auch von der Kapazität, direkten Netzzugang bekommen kann. Ne? Weil ein wesentliches Thema der Energiewende ist ja auch das Dezentralisieren. Ne? Dass ich also aus der alten Energiewelt, wo ich lauter zentrale Kraftwerke habe, in die Fläche gehe und eher versuche, den Strom da zu erzeugen, wo auch verbraucht wird. So, und bei den Speichern ist es ein bisschen so ähnlich. Ich muss die Speicher eigentlich an Orten haben, wo das Netz auch wirklich in Stress kommt, um wirklich netzdienlich sein zu können und das Netz auch wirklich zu entlasten. Denn es nützt ja nichts, wenn ich irgendwo zentral, ich sage jetzt mal ein Beispiel, in einem alten Atomkraftwerk, ne, das stillgelegt wurde, wo ich einen riesengroßen Netzeinspeisepunkt habe, wenn ich da eine riesen Batterie baue im Gigawattbereich, ne, das nützt relativ wenig, weil die wieder zentral ist, ne, und eben nicht dezentral die Netze entlastet, sondern da habe ich wieder ein zentrales Asset hinzugefügt. Und deswegen, glaube ich, ist die Herausforderung, dass man da das richtige Maß findet an dezentralen Standorten, wo man auch Batterien hinbaut, die dazu passen, ne, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite, dass man schon versucht, so groß wie möglich zu sein, ohne zu zentral zu werden und dann die Probleme halt nicht mehr zu lösen in der Fläche.
Ja, spannend. Und wie Diskutiert ihr das Thema auch Rohstoffe oder Material? Also man hört ja ganz oft, ich weiß nicht, ob es eher ein Mythos ist, aber das Thema Lithium-Batterien, dann auch ja, der Lifecycle am Ende, wenn man die Batterie dort nicht mehr einsetzt, wo setzt man sie woanders ein oder wie recycelt man? Wie geht ihr damit um, mit solchen Fragestellungen?
Ja, das ist eine sehr relevante Fragestellung, weil für die allermeisten Menschen ist ja eine Lithium-Batterie eine Lithium-Batterie. Und in Wirklichkeit ist es nicht eine Batterie, sondern eine Überschrift. Eine Lithium-Batterie ist nur eine Überschrift für hunderte von verschiedenen Zellchemien. Eine Batterie ist ein chemisches Produkt, interessanterweise. Und unter dieser Überschrift verbergen sich viele Spezialisierungen für unterschiedliche Anwendungsfälle. Und wir haben, wenn ich nochmal darauf Bezug nehmen darf, dass bei Sonnen und sehr, sehr früh angeguckt, weil da war das Thema Lithium-Batterie ja noch einigermaßen neu. Und da mussten wir das erstmal lernen, dass das so ist. Und deswegen hatten wir auch ein eigenes Batterielabor, wo wir Tag ein, Tag aus verschiedene Batteriechemien, also verschiedene Spezialisierungen, wenn man so will, getestet haben. Und wenn man den richtigen Batterietyp auswählt, ne, dann hat man eigentlich mit Zyklenfestigkeit und kalendarischer Lebensdauer kein Problem. Und das ist interessanterweise bei Speichern, LiFePO, also Lithium-Eisenphosphat, ne? Das ist das, was man auch in Heimspeichern nimmt heutzutage. Da war Sonnen die erste Firma, die das gemacht hat, haben auch alle gelacht noch, ne? Mittlerweile ist es Branchenstandard. Und dieses Lithium-Eisenphosphat hat verschiedene Stärken und verschiedene Schwächen, ohne zu technisch zu werden. Eine Stärke ist kalendarische Lebensdauer, die hält mindestens 20 Jahre. 10.000 Ladezyklen, ist ganz schön viel. Und sie ist sehr sicher. Also, dass die brennt, explodiert, ist extrem unwahrscheinlich. Und wenn doch eine Zelle irgendwie zu warm wird, dann betrifft es die einzelne Zelle und nicht das ganze Paket. Der Nachteil ist, dass es ein bisschen größer ist, wie jetzt zum Beispiel eine Autobatterie. Ein bisschen größer und schwerer. Im Auto ist es wichtig, ne? Weil da will ich ja viel Reichweite haben. Also brauche ich eine hohe Energiedichte, viel Energie auf ganz engem Raum. Aber wenn ich im Keller eine Batterie stehen habe, oder eben auf dem Feld einen Container mit einer Batterie drin, ist es nicht ganz so wichtig. Und deswegen würde man eine solche Batterie nehmen, die eben darauf spezialisiert ist, dass die das macht, was man von so einer stationären Batterie auch erwartet. Mhm. Also dafür gibt's Lösungen.
Großartig. Und Lösungen lieben wir. Warum glaubst du, haben wir aber oft immer und gerade in der deutschen German-Angstkultur so ein bisschen den Hang, immer diese Mythen dann auch uns immer wieder zu erzählen und so aufrechtzuerhalten, statt vielleicht auch mal, also gerade dieses Bild auch mit Batterie brennt sofort und super gefährlich, anstatt mal eine Neugier für eine Lösung zu entwickeln. Warum glaubst du, du hast ja schon viele Jahre jetzt auch erlebt, ja, warum diese Stammtischparolen so hartnäckig sind?
Das ist eine sehr gute Frage. Da habe ich mir schon einige Gedanken zugemacht, ehrlich gesagt, weil es wirklich verwunderlich ist. Ich glaube, es liegt so ein bisschen an diesem Perfektionismus, den man auch hat, ne? Wo man erst mit Lösungen kommen will, die schon 120% fertig und ausgereift sind. Und ich glaube, das ist der falsche Weg, ne? Das ist vor allen Dingen der falsche Weg, wenn man in einem innovativen Bereich unterwegs ist. Dann muss man auch kontrolliert Risiken in Kauf nehmen und auch mal mit einem Produkt kommen, was vielleicht erst zu 80% fertig ist. Und dann einfach gucken, wie es der Markt annimmt, wo die Stärken und Schwächen sind und es dann eben fertig entwickeln. Aber wenn man immer versucht, eine 150% Lösung zu haben, dann wird das selten was, ne? Dann sind die anderen immer schneller, sind immer besser und so weiter und so fort. Ich glaube, das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, dass wir wahrscheinlich auch so insgesamt ganz gut im Jammern sind und auch so ein bisschen erzogen wurden dazu, auch vielleicht vom Staat, ne, immer zu warten, dass die Lösung vom Himmel fällt und einem die auf dem Silbertablett serviert wird, anstatt selber mal was zu machen und sich selber mal was zu trauen. Und es gibt Leute in Deutschland, die das tun, aber es sind, glaube ich, zu wenige.
Jetzt hast du schon auch gerade nochmal den Staat so genannt und wir warten irgendwie, dass da was passiert oder die Lösung vom Himmel fällt. Das wird es wahrscheinlich nicht tun und trotzdem aber gibst du immer mal wieder auch so eine Spitze oder eine Hacke in Richtung auch Politik. Was wünschst du dir aktuell gerade im Diskurs von der Politik?
Ich wünsche mir immer dasselbe. Ich bin da ziemlich eindimensional und langweilig. Ich wünsche mir, dass die Politik stabile Rahmenbedingungen schafft und uns Unternehmer einfach machen lässt. Stabile Rahmenbedingungen braucht man, um Investitionsentscheidungen treffen zu können. Aber diese Subventionitis, man subventioniert mal was und dann fördert man was und dann wieder doch nicht und so, davon halte ich nichts, weil es den Markt eher stört als beflügelt. Das kenne ich auch noch sehr gut von den frühen Stunden des Heimspeichers, wo es erst Eigenverbrauch gar nicht gab und auch gesagt wurde, das ist nicht gewünscht. Dann gab es einen Eigenverbrauchsbonus, wo der Kunde mal für ein halbes Jahr lang einen Bonus bekommen hat für jede Kilowattstunde, die er selber verbraucht hat, aus seinem selbst erzeugten Strom. Dann wurde das wieder abgeschafft und eine Speicherförderung angekündigt, die kam aber dann nicht. Und dann haben alle gewartet und keiner hat mehr gekauft. Und dann kamen sie doch und dann war die schlecht, dann hat auch wieder keiner gekauft. Manchmal ist es einfach besser, wenn man, den Verkauf den Unternehmern überlässt und einfach Rahmenbedingungen schafft, die so stabil bleiben, dass man damit kalkulieren und sich darauf einstellen kann. Das wäre mir persönlich am liebsten. Also ich bin ja schon lange dabei und die Energiebranche ist ja eine, die sehr stark immer wieder subventioniert wurde und die sehr stark reguliert ist. Und manchmal würde man sich wünschen, dass man die Subventionen lieber woanders ausgibt und nicht zu viel drin rumfingert und einfach mal machen lässt.
Ja, und wie du sagst, die Unternehmen dann einfach das beste Produkt gestalten lassen. Ne? Und das sehen wir jetzt ja, wie du auch schon gesagt hast, dass das einfach sauber auch günstig sein kann und sich wirtschaftlich lohnt. Aber da müssen wir halt hinkommen. Was wünschst du dir dann vielleicht noch ein bisschen mehr von den anderen Unternehmern? Oder Frage, sind die richtigen Unternehmer gerade in der Branche unterwegs?
Ich glaube, es ist so, wie es immer ist. Es gibt die, ihr nennt es ja so nett immer Old Solar, es gibt die sich in ihrer Position, die sie schon seit 10, 20 Jahren innehaben, wohlfühlen und wo es auch schmerzt, was zu verändern, weil Veränderung ist immer unbequem und Veränderung führt vielleicht zu Einbußen im Umsatz, im Profit, was auch immer. Und ich glaube, deswegen verändert man sich nicht so gerne, wenn man nicht muss. Und solche Unternehmer sind sicherlich noch im Markt, aber ich glaube, es gibt auch viele, die erkannt haben, dass man mit Technologien, die es heute schon gibt, also Digitalisierung, KI, you name it, ne, es gibt ja viele Technologien, die muss man gar nicht mehr erfinden, die gibt's ja schon. Man muss die nur anwenden auf diesen Anwendungsfall der Energiebranche. Und wenn man das täte, dann käme man da schon relativ weit, ohne dass man da jetzt riesengroße Grundlagenforschung betreiben muss, ne? Man muss natürlich Entwicklung betreiben, um diese Technologie anzupassen. Aber da gibt's ja auch zum Glück, ja, dankenswerterweise, viele Unternehmer, die das so sehen und die dazu beitragen, dass die Branche sich auch entwickelt. Denn sonst wird sie sich nicht entwickeln. Wenn man die Bremse hat und die Schieber, dann müssen die Schieber sich durchsetzen, damit die Bremser sich trotzdem verändern müssen, ob sie wollen oder nicht. Und ich glaube, dass das nach wie vor gelingt. Vielleicht nicht so schnell, wie es sein könnte, aber ich glaube, man kann da nicht grundsätzlich meckern.
Na, sehr gut. Jetzt hast du gerade schon Old Solar und New Solar nochmal so aufgemacht und dann eben New Energy, wie wir es ja benennen. Trotzdem liest man ja gerade, sei es social medial, sei es grundsätzlich in den Medien, schon ein sehr starkes Schuldzuweisen und so ein Gegeneinander. Ich glaube, grundsätzlich haben wir in der Gesellschaft gerade so ein Thema von lieber Extreme gegeneinander zu halten, anstatt die Verbindung zu suchen. Jetzt motivierst du dich jeden Tag wieder rauszugehen und trotzdem Verbindung zu schaffen oder eben auch deine Visionen zu realisieren. Wie? Warum? Hast du nicht auch immer mal Tage, wo du sagst, ey, jetzt Energiebranche, mir reicht's?
Interessanterweise nicht. Ich glaube, das liegt an zwei Sachen, die da zusammenkommen. Das erste ist, dass ich einfach gerne Unternehmer bin. Das macht mir einfach Spaß. Das ist einfach so, ne? Und dazu gehört auch, dass einem der Wind ein bisschen ins Gesicht bläst, mal hier und da, und es ein bisschen rauer zur Sache geht. Da habe ich keinen Schmerz damit. Ich mache das einfach gerne. Das ist der erste Grund und vielleicht auch der persönliche Grund. Der andere Grund ist, ich bin ja seit 2002 im Bereich erneuerbare Energie. Und man kann jetzt beklagen, dass in den letzten ein, zwei Jahren der Hype so ein bisschen nachgelassen hat, ne? Aber der Hype war halt auch auf einem sehr hohen Niveau, ne? Also ich kenne es wirklich anders. Ich kenne es so, dass man so der belächelte Öko ist, der irgendeinen idealistischen Traum hat, der sich nie verwirklichen wird und wo alle sagen, ja, aber Solar wird nie relevant, ne? Also versuch mal, dich 20 Jahre zurückzuversetzen, ne? 2005, da haben alle gesagt, es wird nichts, ne? Vergesst es einfach. Ihr Vollidioten, ne? So auf die Art. Und dann hat sich das ja langsam entwickelt, ne? Von der belächelten Nische langsam Richtung Mainstream. Und dann war es irgendwann toleriert, ne? Und ist irgendwie da in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Und dann ist es zum absoluten Muss geworden und zum Hype. Und der Hype hat sich jetzt wieder so ein bisschen abgeflacht, sodass es wieder ein bisschen zurückgeht zu einer akzeptierten Mainstream-Meinung. Wir sind ja lange nicht da, wo es angefangen hat, ne, wo es 3% Idioten gibt, in Anführungszeichen, ne, die an dieses Thema glauben, sondern wir sind ja immer noch da, wo die allermeisten, die bis 3 zählen und denken können, sagen, das muss sein, ne, das ist ja immer noch so. Und deswegen muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich es schon rauer erlebt. Und wenn man das erlebt hat, dann sieht man das vielleicht als einen kleinen Knick im Trend, aber dann bleibt man da ein bisschen gelassener.
Ja, schön. Und ich finde es so schön, dass du so ein bisschen diese pragmatische Unternehmersicht reinbringst und weniger vielleicht auch einfach dieses Aktivistische, dann wieder auch sehr gegeneinander, weil dann redet man auch sehr sachlich über die Dinge ganz oft. Jetzt haben wir viel über New Energy geredet und ich möchte dich nochmal so mitnehmen, gerade mit deiner Visionskraft als Unternehmer. Was wird der nächste Schritt sein in New Energy? Also erstmal vielleicht magst du es nochmal für dich definieren und dann, was ist der nächste Schritt? Also was können wir die nächsten Jahre erwarten, was da vorangeht noch?
Na, ich glaube, wir sind jetzt an dem Punkt, wo der Zubau von großen Energieerzeugungskapazitäten nicht mehr so schrecklich viel Sinn macht. Was immer noch Sinn macht und wo man eigentlich jeden nur zu auffordern kann, ist im Eigenheimbereich eine Solaranlage, ein Speicher, eine Wärmepumpe, ein EV-Charger und so weiter. Das macht Sinn und das hat noch nie mehr Sinn gemacht wie heute. Warum? Ganz einfach, weil die Strompreise ja sind wieder ein bisschen zurückgekommen, I get it, ne? Aber die sind ja schon relativ hoch, wenn man jetzt die letzten 10 Jahre anguckt. Und die werden auch nicht mehr niedriger, wenn du mich fragst, ne? Also, so. Und gleichzeitig sind aber die Equipmentkosten, also die Hardwarekosten für eine Photovoltaikanlage, für einen Speicher, die sind so niedrig wie nie zuvor. Also es rechnet sich jetzt. Besser wird's nicht mehr. Zumindest nicht viel besser. Also es gibt eigentlich keinen Grund zu warten. Ich verstehe, dass viele Verbraucherinnen und Verbraucher verunsichert sind, wegen Inflation, wegen geopolitischer Gemengelage, wegen gescheiterter Regierung, politischer Unsicherheit. Das verstehe ich alles. Aber ich glaube, hier macht es nach wie vor Sinn, zuzupacken und was zu machen und sich energetisch neu aufzustellen zu Hause. Ne? Ich rede jetzt hauptsächlich über große Wind- und Solarfarmen. Ich glaube, da haben wir jetzt einen Punkt erreicht, wo der weitere Zubau nicht mehr viel Sinn macht. Es sei denn, man schafft diese Flexibilität für die Netze, die man braucht, entweder durch einen massiven Netzausbau, der wird sehr lange dauern und auch sehr viel kosten, oder eben durch Speicher. Das geht viel schneller, ist auch viel billiger, gibt es diverse Studien zu. Und ich glaube, das ist jetzt die nächste Phase, die man machen muss, dass man sich nicht nur auf die Produktion von grünem Strom fokussiert, sondern auch darauf, was kann man denn mit dem machen? Also wie kann man den transportieren, wie kann man den verbrauchen? Wie kann man das ganze Thema, und das geht Hand in Hand, auch digitalisieren, ne? Software, KI, all diese Themen kommen da rein. Das wird aus meiner Sicht die nächste Phase sein. Und wenn man dieses Problem gelöst hat, und es ist lösbar, es wird noch ein bisschen dauern und ein bisschen dran arbeiten, aber es ist lösbar, dann kann man auch weiter zubauen, weil da ist ja noch einiges an Luft nach oben.
Luft nach oben, ja.
Aber erst muss man die Hausaufgaben machen, sonst macht es ja keinen Sinn.
Ja, schön. Als Bild vielleicht nochmal, weil du gerade auch sagst, dann kommen da immer mehr so große Speicher, dann braucht es da aber auch noch eine Vernetzung, eine Steuerung. Wie kann ich mir so einen Megaspeicher, so eine Megabatterie vorstellen? Also jetzt auch räumlich, wie viel Flächen braucht das?
Mhm. Okay, nehmen wir doch mal das Beispiel, was, nachdem du vorher gefragt hast, das Beispiel im Allgäu, Immenstadt. Ne? Da machen wir eine Batterie, die hat so 35 Megawattstunden Speicherkapazität und eine Leistung von ungefähr 17 MW, ne? So. Wie kann man sich das vorstellen? Man kann sich das vorstellen wie ein Grundstück von, ich sag mal, 1000, 1500 Quadratmeter. Also ist relativ klein, ne? Wenn man es jetzt vergleicht mit einem Solarpark. Und auf diesem Grundstück stehen 8 Container mit Batterien drin. Ich rede jetzt von Schiffscontainern, 20 Fuß, ne? 6 Meter so ungefähr. Solche Container sind es, 8 Stück. Und dann hast du noch 4, 5, 6 Container, da ist Leistungselektronik drin, also Wechselrichter könnte man sagen, ne? Die also die Batteriezellen mit dem Netz verbinden. Und das direkt neben dem Umspannwerk, ne? Weil das Umspannwerk ist quasi der Gateway für so eine große Batterie, um ins Netz zu kommen. So kann man sich das vorstellen. Und dann wird es noch begrünt, wird außenrum schön ein paar Büsche gepflanzt und so, dass es keiner sieht, aber am Ende des Tages ist es ja nicht jetzt ein Thema wie ein Windpark, wo die Anwohner sagen, oh, das macht aber Geräusche und da fliegt ein Vogel rein und das sieht nicht schön aus und so weiter. Diese Themen hat man bei Speichern nicht, von daher ist es einfacher, Grundstücke zu finden und es ist auch einfacher, kommunale Unterstützung dafür zu bekommen.
Mhm. Ne? Hat man mit Wärme und Kühlung ein Thema?
Hat man nicht, nein. Also es gibt Eine Kühlung, gar keine Frage, eine Luftkühlung, aber hat man kein Thema
dabei. Großartig, check. Also du hast mich überzeugt auf jeden Fall. Du hast doch gerade schon so angefangen, nochmal wie einen kleinen Tipp mitzugeben, ja, wirklich für sich zu Hause auch echt nochmal über das Thema Speicher und Solar nachzudenken, weil es gibt keine bessere Zeit als jetzt. Wenn man jetzt heute so das erste Mal von dir gehört hat mit Megabatterien, sagt, ich möchte da echt mich weiter mit beschäftigen. Hast du so einen kleinen Tipp oder einen Hack, eine Quelle, vielleicht auch einen coolen Podcast oder irgendwas, wo du sagst, mach mal damit weiter, wenn dir die halbe Stunde vielleicht noch nicht genug war?
Ehrlich gesagt habe ich keinen Hack. Ich glaube, es gibt relativ viele Studien und Informationen dazu. Ne? Es ist ein bisschen mühsam, die manchmal zu lesen, das gebe ich zu. Ich lese die auch nicht immer gerne, aber ich glaube, es gibt mittlerweile schon sehr viel erhärtetes Informationsmaterial zu dem Thema, wo man nicht spekuliert oder rumprobiert, sondern wo man wirklich schon weiß, was diese Speicher machen und wie die helfen können. Und ich glaube, wenn man Lust hat, da ein bisschen zu stöbern, dann kann man das machen. Aber es ist natürlich ein relativ komplexes Thema, ne? Ist komplex, weil das ist ja auch das Schöne am Speicher, wenn ich das vielleicht noch sagen darf am Ende. Deswegen ist der Speicher auch die richtige Lösung für Flexibilität, weil der halt alles kann. Der Speicher kann tagsüber Strom speichern, um es nachts zur Verfügung zu stellen. Das wäre jetzt eine einfache Anwendung. Der Speicher kann die Netzfrequenz aufrechterhalten oder stützen, ne, mit 50 Hertz. Der Speicher kann verschiedene Dellen ausgleichen, also Peak Shaving machen, wenn man so will, ne? Kann also diese Volatilität glätten. Und das sind am Ende des Tages alles unterschiedliche Anwendungsfälle. Ne? Also man kann relativ viel machen, weil der Speicher kann halt sehr schnell reagieren. Ne? Der kann sehr schnell reagieren und kann halt vor allen Dingen in beide Richtungen. Der kann Strom abgeben, kann Strom aufnehmen, das Ganze sehr schnell. Und es gibt unterschiedlichste Anwendungsfälle davon. Ne?
Ja, und sehr schnell heißt im Sekundentakt, Minutentakt. Wie schnell ist so ein Speicher in der Reaktion?
Technisch geht es in Sekunden schneller.
Also irgendwie wie ein kleines Mini-Wunder eigentlich auf dem Weg zur New Energy.
Wie ein Mini-Wunder. Und da sind wir auch an dem Punkt, das rechnet sich halt mittlerweile. Ne? Darum geht's ja immer, weil wir wissen ja alle, die Energiewende wird nicht fliegen, wenn sie mühsam ist und alle sich ändern müssen und alle leiden müssen und auf was verzichten müssen, sondern sie wird dann fliegen, wenn sie convenient ist und wenn sie sich wirtschaftlich rechnet. Und in der glücklichen Situation sind wir. Deswegen meine Aussage, bitte keine Förderung, weil es geht auch so.
Es geht auch so und lohnt sich und rechnet sich.
Ganz genau.
Großartig. Dankeschön, dass du uns da mitgenommen hast. Gerade nochmal mit dem überzeugenden Abschlusswort in die New Energy von man belächelt dich, ja, weil du der Erste warst irgendwo und als Öko das Thema vorangetrieben hast, bis hin zu vielen Unternehmen, die du dort aufgebaut hast. Für mich sehr inspirierend. Ich hoffe, dass wir vielen heute ein gutes Gefühl geben konnten, was diese Megabatterien machen und warum es sie braucht im gesamten Ökosystem. Danke, Christoph, dass du da warst.
Vielen Dank, dass ich da sein durfte.